Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Literatur aus Polen, mit der wir uns diese Woche schon öfter beschäftigt haben. Heute schließen wir noch einmal daran an mit der Sicht auf eine ganz große polnische Dichterin, auf Wisława Szymborska. Sie ist in Polen eine Ikone, Literaturnobelpreisträgerin. Ihre Gedichte stehen in den Schulbüchern. Wir lernen sie nun gleich aber ganz anders kennen, als Zeichnerin und Karikaturistin. Neues Buch enthüllt uns diese interessante Seite von Wisława Szymborska. Willkommen zur Lesart. Sie gehört zu den bedeutendsten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, Wisława Szymborska. In ihrer Heimat Polen ist sie eine nationale Ikone. International bekannt wurde sie spätestens 1996, als sie den Literaturnobelpreis erhielt. In alle Weltsprachen übersetzt werden ihre Gedichte auch in Deutschland viel gelesen. Was aber bei uns kaum bekannt war bislang, Wisława Szymborska hat auch bildnerisch gearbeitet, gezeichnet, entworfen, Cartoons, Collagen, Postkarten, fast ihr ganzes Leben lang. In Polen kann man diese Seite der Dichterin direkt in der Öffentlichkeit sehen, auf Postern oder T-Shirts mit ihren Motiven. Und jetzt ist der Literaturwissenschaftler und Journalist Arkadi Schluba, auch ein bei uns geschätzter Kollege, in diese Bildspur von Wisława Szymborska gegangen. Und wir können es lesen und anschauen in einem jüngst veröffentlichten Buch. Arkadi Schluba ist im Studio. Willkommen, der Lesart.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich möchte Karikaturistin sein, so heißt ihr Buch. Und diesen Satz hat Wisława Szymborska selbst gesagt. Wann war das denn? Vor ihrer großen lyrischen Karriere?
Nein, sie debütierte bereits 1945 und diesen Satz hat sie in einem Interview von 1991 gesagt, in einer literarischen Wochenzeitung. Sie hatte 1991 bereits 8 Lyrikbände schon veröffentlicht gehabt. Sie war eine anerkannte, geschätzte Dichterin zu der Zeit.
Und was hat Wisława Szymborska so am Zeichnen, Collagieren fasziniert, dass sie das so deutlich sagt? Ich möchte Karikaturistin sein.
Ich glaube, das war eine gewisse Art Synthese. In diesem Interview sagte sie, ich zitiere, ich denke, man könnte in der Karikatur das gesamte Weltpanorama darstellen, wenn es jemandem gelingt, mit sparsamen Strichen eine Ähnlichkeit zu erfassen und gleichzeitig ein wenig zu spotten, dann weckt das meinen lebhaften Neid. Ich würde gerne die ganze Welt umreißen. Also eben auf der einen Seite der sparsame Strich und dann auf der anderen Seite das gesamte Weltpanorama und eben die ganze Welt. Also ich glaube, diese Synthese faszinierte sie. Außerdem war sie fasziniert von Spott, Ironie, Scherz, dem Spielerischen. Das stand ihr alles sehr nah. Sie war ironisch selber, unterhaltsam, fröhlich, manchmal sogar frech und bissig. Da gibt es sogar eine Anekdote mit einer Schlange. Und wir sind nun mal in einem Schlangenjahr im chinesischen Horoskop. Also eben mit einer Schlange aus Holz hat sie ihre Haushälterin erschrocken. Also ich glaube, das Ganze passte gut zu ihr und eben feiner Striche, das Große, ich glaube, das faszinierte sie.
Und was hat sie denn dann genau gezeichnet, entworfen und wie?
Zum Beispiel ihren Vater als etwa 10-Jährige. Sie machte ein karikaturisches Porträt von ihm. Der Vater zahlte für ihre Zeichnungen und Texte 10 Groschen. Also das war schon so ein bisschen Verdienst zu diesen jungen Jahren. Machte sie aber eben gerne. Und das ist faszinierend, wie sie wirklich so ein kleines Mädchen doch schon das Auge hat, wie mache ich die Nase größer oder die Augen, wie verändere ich sie? Augenbrauen, wie die Konturen dann schärfer werden und die Stirn und so weiter. Also das ist schon faszinierend, wie sie das kannte. Dann kamen 2 Bücher, die sie mit einer cartoonhaften Linie illustrierte. 1946 ein Lehrbuch für Englisch und 1948 ein Kinderbuch ihres Mannes. Dann schrieb sie auch einen Brief in Form eines Comics an ihren Mann. Und dann zeichnete sie eigentlich nicht mehr, jedenfalls ist nichts weiter bekannt. Ihr ehemaliger Sekretär Michał Ruschinek sagt, sie mochte nicht, wenn jemand ihre Zeichnungen erwähnt hat. Sie beendete sofort ihre Unterhaltung über dieses Thema. Und die Collagen, weil eben sie verließ die Welt der Karikatur sozusagen, der klassischen Karikatur, dann fing sie an, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mit den Collagen, weil sie keine schönen Postkarten finden konnte, damals in der Volksrepublik Polen. Zum Jahresende setzte sie sich alleine zurück, sagte eben ihrem Sekretär damals, du, ich werde jetzt, also eben nicht du, sie haben sich nicht geduzt, die haben sich gesitzt, ich werde jetzt Künstlerin sein, bitte nicht stören. Sie breitete dann die Schnipsel, die Ausschnitte aus bunten Magazinen in ihrer Wohnung Wie sie genau gearbeitet hat, das wissen wir nicht genau, weil, wie gesagt, sie war alleine, aber sie hat dann das zusammengebastelt, maximal so 3 Elemente, irgendwie ein Hintergrund, ein Text, ein Bild, und so entstand eine Postkarte, eine Collage.
In ihrem Buch, Herr Luber, sind nun eine ganze Reihe dieser Collagen versammelt, schön aufgemacht. Schauen wir uns mal ein, 2 Beispiele an. Eine Collage, die deutsche Leserinnen und Leser prompt identifizieren könnten. Man sieht eine Skulptur und darauf ist eine Fotografie montiert von Thomas Mann. Das ist die Collage. Was hat es damit auf sich?
Diese Collage habe ich im Archiv in Krakau gefunden. Sie wurde nicht versendet. Wie Sie sagen, Szymborska klebt auf den Korpus der Skulptur Der Waage des Nazi-Bildhauers Arno Brecker von 1939 den Kopf von Thomas Mann und entmachtet meiner Meinung nach den Nazi-Übermenschen. Der überdimensionale Kopf des Antifaschisten Mann dominiert über diese Skulptur. Jetzt ist der Thomas Mann eben ein Übermensch, ein Wager, der trotz des Risikos wagt, etwas gegen die Nazis zu unternehmen. Also sie setzt ihren Wager anstelle des Wagers von den Nazis. Ich glaube, das ist das Besondere.
Und dann eine weitere Collage, Mona Lisa in einem prahlerischen Auto. Wie ist denn dieses Bild zu verstehen?
Ach, das ist einfach, glaube ich, eine emanzipierte Frau, die hinter einem Lenkrad sitzt, eben wie es in den 20er Jahren auch bekannt war. Zum Beispiel die Schauspielerin Colette Salomon in ihrem Bugatti 35. Das waren so eine neue Formel weiblicher Eleganz, wie das Vogue mal betitelte. Und ich glaube, dieses Selbstbewusste, dieses Moderne war Szymborska sehr wichtig, weil sie selbst eine moderne und selbstbewusste Frau war. Sie war nur einmal verheiratet zum Beispiel und dann aber hatte sie Partner und den langjährigen Filipowitsch, mit dem wohnte sie ein paar hundert Meter auseinander, aber nie zusammen zum Beispiel. Und das andere, das bunte Auto und das schwarz-weiße Mona Lisa Bild, ich glaube, sie setzt auch die Vergangenheit in die moderne Gegenwart. Und außerdem diese Modernität und diese Freiheit, besonders nach der Wende von 89 in Polen, ja, man assoziierte ein Auto wirklich mit der Freiheit und eben, ja, freie Bewegung und einfach Kommunismus vorbei.
Ich war nun verblüfft, bei Ihnen zu lesen, Herr Luber, dass der Umfang dieser Arbeiten das lyrische Werk um ein Vielfaches übertrifft. Und Sie sind einer der Ersten, die diese Seite der Wisława Szymborska wissenschaftlich-philologisch aufdeckt. Was würden Sie denn jetzt sagen als Literaturwissenschaftler über die Bedeutung dieser Arbeiten? Inwieweit sind sie ästhetisch relevant, wichtig für ein weiteres Verständnis dieser großen Dichterin?
Also Szymborskas künstlerische Referenzen sind unter anderem Vermeer, Da Vinci, Tamara Dlempicka, die polnische Art Deco-Ikone, Rembrandt, Velázquez, Lyotard und Rubens. Und wenn wir zum Beispiel ihr Gedicht Lob der Träume nehmen, da schreibt sie, im Traum male ich wie Vermeer van Delft. Dann haben wir Rubens und ein Gedicht mit dem Titel Die Frauen von Rubens. Dann haben wir Autorenabend, ein Gedicht, wo ein Boxerkampf eine volle Sporthalle füllt. Und aber ein Dichter nicht. Und dann die Schönheitskonkurrenz der Männer. In dem Gedicht zeigen die Männer dann eben ihre angespannten Muskeln und vergleichen sie und posieren. Ich glaube, das sind so Bilder, die die Texte ergänzen können. Wobei natürlich die Bilder als auch die Texte, auch die Gedichte natürlich selbstständig stehen. Thomas Mann ist der einzige Schriftsteller, dem Wisława Szymborska ein Gedicht gewidmet hat und quasi auch dadurch ein Denkmal gesetzt. Sie betrachtete seine Existenz als eine Art Wunder. Sie schätzte den Zauberberg und machte eben diesen Antifaschisten. Wir sprachen von diesem Bild, von dieser Postkarte. Sie setzte einen Antifaschisten auf den Gipfel der Entwicklung oder setzt in diesem Gedicht. Das würde auch für heute gut passen. Die Welt bräuchte eben Antifaschisten auf verschiedenen Gipfeln. Und somit sind sowohl diese Cartoons bzw. diese Collagen, die ich als Cartoons sehe, wie auch ihre Gedichte ultra aktuell.
Ich habe vorhin die Poster, die T-Shirts erwähnt mit Szymborska-Motiven, die man in Polen wirklich antrifft. Woher rührt denn diese Popularität? Ist ja schon erstaunlich, oder?
Ja, ich glaube, wie Szymborska aus der Realität damals geschöpft hat, so schaut heute die Realität wiederum zurück auf ihre Schöpfung. Die Menschen sind vielleicht in dem Infostrom verloren und suchen nach Erklärungen, Kommentaren. Und diese liefert eben Szymborska. Einige der Collagen, die ich hier im Buch bespreche, eben zeigen die postpandemischen Versorgungsprobleme und steigenden Preise, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, die Eroberung des Weltraums. Da sehen wir heute auch Elon Musk, die antisemitischen Prozesse. Das ist alles super aktuell. Und vielleicht mag es auch die gelebte Erfahrung der Postmoderne widerspiegeln, eben auf all diesen Wänden, Postkarten und so weiter, indem es Ironie im öffentlichen Raum als eine Form des sozialen Kommentars erzeugt.
Ich möchte Karikaturistin sein. Die cartoonhafte Welt der Collagen von Szymborska. Das ist das Buch von Arkadiusz Luba in einer deutsch-polnischen Ausgabe jetzt erschienen im Timow Comics Verlag. Dankeschön für dieses Gespräch, Herr Luba, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen herzlichen Dank.
Und nun wieder Krimi-Zeit in unserer Lesart, wie immer am Freitag, mit der Krimi-Bestenliste, jeden Monat neu im Deutschlandfunk, und heute ganz frisch erscheint sie für Februar. Gleich 8 Neueinstiege sind zu vermelden, darunter alte Bekannte wie Wolf Haas und Wolfgang Schorlau, aber auch Cemil Şahin, die Autorin mit kurdisch-alevitischen Wurzeln, die supercoole Romane schreibt und jetzt zum ersten Mal im Krimi-Kontext auftaucht. Der höchste Neueinstieg und gleich auf Platz 1, der kommt allerdings aus den USA, von Ivy Pochoda, einer jüngeren Stimme noch von der Westküste. Sie lebt in Los Angeles und schreibt in ihren Krimis über Verlierer, Außenseiter, Stripperin, Prostituierte kommen vor. In ihr neuer Roman Singen mir vom Tod, der spielt in einem Frauengefängnis. Unser Jurymitglied Sonja Hartl war von diesem Stoff sehr angetan.
Neue Krimis.
Es gibt ja so Bücher, die fegen mich einfach weg. Und Sing mir vom Tod von Ivy Pochoda ist genau so ein Buch. So furchtlos, so konsequent. Im Zentrum stehen zwei Frauen, Florida und Dios. Sie begegnen einander im Gefängnis und fortan ist Dios überzeugt, dass Florida ihren wahren, ihren gewalttätigen Kern verleugnet und anerkennen muss. Und nur sie kann Florida dazu bringen. Deshalb heftet sie sich an ihre Fersen, als beide vorzeitig auf Bewährung freikommen und in Los Angeles landen. Dort entspinnt sich ein regelrechtes Duell zwischen ihnen, das nur eine überleben wird. Und das ist von Anfang an klar. Da wird ein Wandbild in Los Angeles erwähnt, das ihr Aufeinandertreffen einfängt. Ein Bild, das aussieht, als würde es leben. Und dieses Bild verweist zugleich auf die kulturelle Überspitzung, mit der Ivy Pochoda geschickt spielt. Die Gewalt ist wie im Comic bis ins Groteske zugespitzt. Dios singt ständig Lieder über mexikanische Narcos. Und Los Angeles im Covid-Lockdown erinnert an eine heiße, staubige, verlassene Western-Wüstenstadt mit obdachlosen Camps statt Siedlern. Und dazu gibt es eine weitere Erzählstimme, die das Ganze rahmt, und sie kommentiert ihr Aufeinandertreffen wie ein griechischer Chor. Das ist episch, das ist überhöhend und zugleich schmerzlich genau erzählt. Und in Los Angeles kommt dann auch die dritte Hauptfigur hinzu, Detective Lobos. Eine Frau, wie sie im Krimi nun mal vorkommt. Sie leidet unter der Männerwelt im LAPD, aber sie versteht sich zu behaupten. Im Vergleich zu Dios und Florida erschien sie mir nahezu wohltuend normal. Mit der bitteren Pointe, dass sie, die normale Frau, von ihrem Mann misshandelt wurde. Denn dieses Buch ist nicht nur einfach eine wegfegende Western-Gangster-Los-Angeles-Krimi-Oper, sondern Pochoda seziert Gewalt auf verschiedenen Ebenen. So sucht Lobos beispielsweise nach dem Punkt, an dem aus dem reichen Mädchen Florence die gewalttätige Florida wurde, an dem die hochbegabte Schülerin Dios falsch abgebogen ist, an dem ihr noch Ehemann zum Schläger wurde. Sie findet Ansätze, aber sie findet keine soziologische, keine psychologische Erklärung. Und das macht Florida und Dios zu Frauen, die offenbar grundlos gewalttätig sind. Und das dürfen Frauen in Kriminalromanen nur sehr, sehr selten sein. Und ja, ich weiß, 2025 ist noch jung, aber ich leg mich fest, Sing mir vom Tod ist jetzt schon einer der besten Kriminalromane des Jahres.
Großes Lob von Sonja Hartl für Sing mir den Tod, der Roman von Ivy Pochoda. Pochoda, ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht. Jetzt bei Surkamp auf Deutsch, übersetzt von Stefan Lux. 328 Seiten, kosten 18 Euro. Ganz neu auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste im Februar. Komplett finden Sie sie im Netz auf unserer Website. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen oder spezielle Krimi-Fragen haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einen Roman schauen wir uns an von einem der meist ausgezeichneten und produktivsten Autoren Österreichs, Michael Köhlmeier. Die Literaturpreise, sie sind kaum zu zählen, ebenso wie sein mittlerweile gigantisches Werk. Letztes Jahr hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert, aber frisch wie eh schreibt er Buch um Buch. Und jetzt kommt dieses neue, der kleine Roman Die Verdorbenen. Im Studio ist unsere Kritikerin Juliane von Billerbeck. Ich grüße Sie.
Hallo.
Beim Titel habe ich gleich gezuckt. Oha. Wer sind denn diese Verdorbenen? Was ist ihre Geschichte?
Ja, das ist eine Geschichte von Johann. Der ist Student in den 1970er Jahren, studiert Politik und Germanistik in Marburg. Und der lernt als Tutor so ganz nebenbei ein Paar kennen, das sich schon aus der Kinderzeit kennt. Christiane und Tommy sind schon also so lange zusammen. Und plötzlich, ohne dass es irgendeinen Anlass gibt oder einen emotionalen Aufruhr oder irgendwas, beschließt Christiane, dass sie jetzt künftig mit ihm zusammen sein möchte. Er ist nicht in sie verliebt, aber er lässt sich drauf ein. Und wer nun glaubt, dass der bisherige Freund Tommy sich zurückzieht, nee, ist ja ein Köhlmeier-Roman, genau das geschieht nicht. Das neue Paar Christiane und Johann schläft im Bett des bisherigen und der verlassene Tommy an deren Fußhände, als sei das nix.
Aha, oh je, wer erzählt das?
Das Ganze erzählt Johann, also der ältere Johann, diese Geschichte rückblickend. Und die ist nicht nur durch diese seltsame Ménage à trois verstörend, sondern sie ist es eigentlich von Beginn an. Durch einen Satz, den niemand, der dieses Buch liest, vergessen kann. Johanns Vater hat den Sohn, als der gerade mal 6 war, gefragt, welchen großen Wunsch er hat, was er im Leben machen möchte. Und er sollte drüber nachdenken und ihm das am nächsten Tag sagen. Und er hätte ihm das auch gleich sagen können, aber es war eben etwas, was man nicht so sagen, sondern nur denken kann. So viel wusste er schon von der Welt. Und die Antwort lautete, einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten.
Puh. Ja. Das ist ein Satz. Dieser Satz setzt den Ton für diesen Roman?
Dieser Satz setzt den Ton, der ist sowas wie ein Widerhaken, der sich so einkrallt. Und jeder, der schon mal vom tschechowschen Gesetz gehört hat, der weiß, wenn ein Gewehr im ersten Akt an der Wand hängt, dann muss es spätestens im dritten losgegangen sein. Man kann sich die Antwort auf die Frage, ich will ja mal im Leben einen Mann töten, ob es dazu kommt, also selbst geben. Vor allem aber lässt sich dieser Wunsch des Jungen beim Lesen nicht mehr ausblenden.
Wenn sich diese Geschichte, Sie sagten, er spielt in Marburg, 1970er Jahre, Studentenmilieu, spielt das eine Rolle dann, so Ort und Zeit? Ist das dann überhaupt wichtig?
Naja, Marburg ist die Stadt, in der auch Köhlmeier studiert hat damals. Das ist also irgendwie.
Ich habe mich schon gewundert, dachte Marburg,
ja,
wie kommt er denn?
Österreicher, ja. Nee, er hat da studiert. Er beschreibt es auch ganz genau. Also die Kneipen, die Straßennamen bis auf die Hausnummern, genau. Also ich war kurz versucht, den Stadtplan von Marburg rauszuziehen. Mhm. Und er macht sich aber so ganz nebenbei anhand seiner Figuren auch über das Revoluzertum seiner einstigen Kommilitonen lustig. Das beschreibt er nämlich als blanke Pose.
Jetzt haben Sie sozusagen die Konstellation entwickelt, also so eine Ménage à trois, das ist schon mal ein bisschen merkwürdig. Dann dieser Satz, ich meine, diese drei Figuren kommen mir jetzt nicht so besonders doll oder aufregend vor. Ich meine, die Geschichte erinnert mich allerdings auch gerade jetzt mit diesem markanten Satz, ich will irgendwann mal im Leben einen Mann töten, hat mich sofort an den Fremden von Albert Camus erinnert, wo ja auch ein Mann jemanden umbringt, einfach nur um zu wissen, zu fühlen, wie es ist, und es wird nichts begründet und nichts entwickelt, sondern es ist dann einfach so. Das ist ein klassischer existenzialistischer Text, habe ich gedacht, Köhlmeier jetzt. in seinen alten Tagen, wird er zum Existenzialisten oder was ist das für ein Buch?
Ja, es hat was davon. Interessanterweise taucht sogar das Wort existenzialistisch an irgendeiner Stelle mal auf. Es gibt Sex und Gespräche, Kneipen, alles was dazugehört, diese Beziehung, diese Verrückte zwischen Johann, Christian und Tommy und ein paar Randfiguren. Aber man ist beim Lesen manchmal regelrecht verzweifelt. Ich erinnere mich, dass ich so nach einem Drittel des Buches dachte, jetzt liest du einfach mal hinten die letzten Seiten, wo das hingeht. Habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht. Es ist ja blöd, ne? Es war kein Krimi, aber so. Aber man weiß weder, wo das Böse herkommt, dass da, warum es so ist, dass dieses Trio so völlig ohne Empfindungen ineinander verstrickt ist. Und wer schon mal Bücher von Köhlmeier gelesen hat, gerade so die letzten, der weiß, dass das Böse der menschlichen Natur da ja schon öfter vorkam. Vieles ist einfach da, Sie haben es gesagt, es entzieht sich jeder Erklärung, jeder Ursache. Es wird geraubt um des Raubenwissens, Willens, es wird getötet, um einmal getötet zu haben. Aber das Beschreiben dieses abgründigen Nichts, dieser unglaublichen Leere, der stillen Gewalt, verübt von schlicht seelenlosen Geschöpfen, darin ist Köhlmeier einfach Meister.
Danke Ihnen, Liane von Billerbeck, über Die Verdorbenen, den neuen Roman von Michael Köhlmeier. Im Hansa Verlag erschienen, 160 Seiten, der Umfang zum Preis von 23 Euro. Diese Angaben und mehr lesen Sie wie immer in Ruhe nach auf deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Andreas Rosen, ich bin 59 Jahre alt und habe das Buch Tage ohne Ende von Sebastian Barrys, ein irischer Schriftsteller, gelesen. Und das ist die Geschichte eines Jungen aus Irland, der in Zeiten, also Mitte des 19. Jahrhunderts, der Zeit der großen Hungersnöte, auf ein Schiff geht nach Amerika und lernt da einen anderen Jungen gleichen Alters kennen. Die fangen dann an, sich zu verdingen in Saloons, Bergarbeiter-Saloons. Und dann heuern sie irgendwann bei der Nordstaatenarmee an. Und dieses Buch ist auf der einen Seite eine unfassbare, zärtliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Männern. Auf der anderen Seite ist es eine so schonungslose, brutale, aber auch präzise Analyse der amerikanischen Verhältnisse. Und diese Landschaften und das Klima in den USA, was so rau und erbarmungslos ist, auf der anderen Seite so schön. Ich habe also selten ein Buch gelesen, wo ich so mitgenommen wurde.
Aus Hamburg und Berlin kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und in der Hauptstadt, da lebt Andreas Rosen. Er rät uns zu diesem Buch Tage ohne Ende. Den Bestsellerroman von Sebastian Barry, dem irischen Autor, der ja großartige historische Western-Romane schreibt. Im Steidl Verlag gibt es die Taschenbuchausgabe auf Deutsch, übersetzt von Hans-Christian Oeser. 272 Seiten, kosten rund 13 Euro. Und jetzt auf nach London noch zu einem englischen Literaturheiligtum, Charles Dickens. Im Juni jährt sich sein Todestag. Vor 155 Jahren starb der Großschriftsteller. Demnächst hat er Geburtstag. Nee, morgen hat er Geburtstag. Und aus diesem Anlass hat das Charles Dickens Museum eine opulente Ausstellung initiiert. Unsere Korrespondentin, die Christine Heuer, die war schon da.
48 Doughty Street ist seit 100 Jahren eine berühmte Londoner Adresse. Oft zitiert, wie hier in einer britischen Wochenschau von 1938.
It was at 48 Doughty Street that Dickens lived during his early married life, when he was writing Pickwick Papers.
Charles Dickens mietete das dreigeschossige Reihenhaus in Bloomsbury von 1837 bis 39. Hier schrieb er die Pickwick Papers, Oliver Twist und Nicholas Nickleby. Wie David Copperfield oder A Christmas Carol, bis heute Standardwerke der englischen Literatur. In den 20er Jahren kauften Dickens Fans und Freunde das Haus. Am 9. Juni 1925, dem 55. Todestag des Dichters, eröffnete es als Charles Dickens Museum.
There is a fantastic photograph from the newspapers, and in it you can see everyone out the street.
Es gibt ein fantastisches Zeitungsfoto von dem Tag, schwärmt Frankie Kubicki von der Museumsleitung. Man sieht darauf eine große Menschenmenge in der Straße. Fans und die Leute, die das Museum erschaffen hatten, haben gefeiert.
Fans, people that worked very hard to create the museum would have really been celebrating. And that's very much what we want to capture this year.
In der Ausstellung geht es im Dickens Museum ganz um den Dichter selbst. und warum er zu einer der populärsten Figuren der britischen Kulturgeschichte wurde.
A very big figure in terms of popular culture, identity, I would say. He's very much like Shakespeare. I think he's someone that in terms of Britishness people think of. And he's hugely popular still today.
Zum Jubiläum präsentiert das Dickens Museum selten gezeigte Stücke aus seiner umfangreichen Sammlung. Das wertvollste, ein lange verloren geglaubtes Ölporträt des jungen Schriftstellers. Anders als auf Fotos des älteren, kränklichen Mannes trägt Dickens hier noch keinen Bart. Sein dunkles Haar ist voll und schulterlang, sein Blick selbstbewusst und ein wenig spöttisch.
He's got wit, he's got creativity.
Er hat Witz und Kreativität. Sein Gesicht wirkt eigentlich ernst, aber da ist auch ein kleines Lächeln. Man spürt seinen Lebenshunger. Das ist der Dickens, den wir aus den Erinnerungen seiner Zeitgenossen kennen. Es ist wunderbar, das in seinem Gesicht zu sehen.
It's the Dickens we get from people's recollections. And so it's really wonderful to see it in his own face.
Charles Dickens war der Schriftsteller im viktorianischen England. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, musste er mit 12 Jahren als Hilfsarbeiter in einer Fabrik arbeiten. Später wurde er Schreiber bei einem Rechtsanwalt, dann Journalist und schließlich mit seinen zunächst in Zeitungen veröffentlichten Geschichten weltberühmt. Der Autor realistischer Romane war ein Popstar seiner Zeit.
You've got to think of it. Sort of like the Beatles. People were trying to pull off his buttons.
Man muss es sich wie bei den Beatles vorstellen. Die Leute versuchten ihm die Knöpfe abzureißen oder eine Locke seines Haares zu ergattern. Er war kein Dichter im Elfenbeinturm, sondern eine kulturelle Kraft.
As a cultural force, not just an author in an ivory tower. He is really this pop phenomenon.
Bis heute pilgern Dickens-Fans in die Londoner Doughty Street, um in die versunkene Welt ihres Idols einzutauchen. Viele Einrichtungsgegenstände, darunter der Schreibtisch, stammen wirklich aus seinem Besitz.
Please, sir, I want some more.
What? Oliver Twist has asked for more.
Die wechselhaften Schicksale von Dickens Figuren haben sich vielen Generationen von Lesern und dank zahlreicher Verfilmungen auch Kinogängern tief eingeprägt. Dickens beschreibt Figuren verschiedener Klassen, Berufe, Lebensstile und Orte, sagt Frankie Kubicki. Natürlich vor dem Hintergrund des viktorianischen Zeitalters.
But the characters are the characters we know.
Aber die Charaktere sind die, die wir auch heute kennen. Die Menschen haben sich seit Tausenden von Jahren nicht geändert. Das berührt uns bis heute und bringt uns dazu, seine Bücher immer und immer wieder zu lesen.
That really touches people and it's something that keeps them reading again and again and again.
Die Charles-Dickens-Ausstellung in London zum Geburtstag, zum Todestag. Der Geburtstag ist übrigens heute. Sorry about that an alle Charles-Dickens-Fan. Und jetzt? Bröckelnde Brandmauer. Wie der Westen sich die AfD als Ostproblem kleinredet. So haben wir unsere morgige Lesart genannt. Wie immer samstags mit Sachbüchern und diese Woche als Podiumsdiskussion im Essener Grillo-Theater. Christian Japandl, unser Kollege, der moderiert die Sendung und hatte zwei Gäste eingeladen. Daniela Rüther, die eine Historikerin, Politikwissenschaftlerin. Sie hat über die Sprache und rhetorischen Kniffe der AfD erzählt, wie die Partei versucht, die Parlamente als Bühne für völkische Politik zu nutzen. Und Jakob Springfeld war auch dabei. Der kommt aus Zwickau, ist dort geboren, aufgewachsen. Und seine These, die lautet, der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert. Hallo Christian.
Hallo.
Die bröckelnde Brandmauer also als Thema. Ihr habt das Gespräch ja schon aufgezeichnet. Was sagen denn die beiden zur Brandmauer? Bröckelt sie überhaupt noch oder ist sie schon auseinandergeflogen?
Ja, Jakob Springfelder sagt, Brandmauer hier, Brandmauer da. Ich kann es nicht mehr hören. Also er sagt, die steht schon lange nicht mehr im Osten. Und er hat es mit vielen Beispielen erzählt, die wirklich bedrückend sind. Zum Beispiel aus seiner Heimatstadt Zwickau. Da habe die CDU sich zum Beispiel sogar mal schützend vor einen AfD-Mann im Jugendbeirat gestellt, nachdem aufgeflogen war, dass der rechtsterroristische Kontakte gehabt habe. Und er sagt, ja, das ist eben das, was ihr im Westen nicht kapiert. Und deswegen ist das eben eine gesamtdeutsche Sorge von ihm. Ich habe da mal ein Tonchen mitgebracht.
Leute in größeren Städten und manchmal eben auch in Westdeutschland haben, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden, dass die extreme Rechte und die AfD im gesamten Bundesgebiet auf dem Vormarsch sind und dass genau das uns alle angeht, egal ob in der Kleinen oder in der Großstadt, egal ob in Ost- oder in Westdeutschland.
Der klingt ja aber noch sehr jung, der Springfeld.
Ja, das ist er auch. 2002 geboren. Und das war auch, das war ganz niedlich. Irgendwie machen dann nachher immer mit dem Publikum noch eine Fragerunde. Und da ist eine Frau aufgestanden und sagte, sie möchte sich bei ihm bedanken, dass er in seinen jungen Jahren schon so viel macht, weil der, also er geht ja auch wirklich ins Risiko. Das ist deutlich geworden, so alle, die sich da engagieren. Und da gab es nochmal richtig extra Applaus für ihn.
Zweiter Gast dieser Lesart, morgen zur bröckelnden Brandmauer, ist die Historikerin und Politologin Daniela Rüther, habe ich vorhin schon gesagt. Was hat sie denn jetzt zum Zustand der Brandmauer gesagt?
Ja, die ist da auch sehr, sehr skeptisch. Sie sagt nämlich, bei dem Thema, das sie untersucht, da stehe die Brandmauer schon lange nicht mehr, insbesondere auf Seiten der Union und der FDP. Und das Thema, das sie untersucht, diese Frage, das ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend, nämlich die Frage, warum redet die AfD eigentlich permanent von Sex?
Ja, da war ich nämlich auch überrascht. Die AfD sei sexbesessen. Das steht sogar auf dem Buchcover von Daniela Rüther. Ist das ein bisschen übertrieben?
Naja, also zumindest redet die AfD ständig vom biologischen Geschlecht. Sie stänkert gegen Aufklärungsprogramme. Sie will Geschlechterforschung verbieten. Das Gender-Sternchen sowieso. Und Daniela Rüther sagt, das ist so eine geschürte Empörung. Die ist anschlussfähig in die ganze Gesellschaft. Also so ein schöner Satz von ihr. Gender ist der neue Antichrist. Und das Problem ist, sie sagt, dahinter steckt eigentlich so eine völkische Familienpolitik, teilweise wirklich mit direkten Anleihen bei den Nationalsozialisten, also dieses Familienbild mit der deutschen Mutter am Herd, die Ablehnung wirklich jeder sexuellen Selbstbestimmung oder Gleichberechtigung oder sogar die Ablehnung von Aufklärung, die wird dann als Frühsexualisierung diffamiert. Und das war so ein Beispiel, wo sie zeigt, so historisch, was das für eine Kontinuität ist. Auch da mal ein Tönchen von ihr.
Das funktioniert seit mehr als 100 Jahren, weil das mit zu diesen völkischen Bewegungen gehört. Also zum Beispiel dieses Thema Frühsexualisierung. Das findet sich sogar schon eine kritische Bemerkung bei Edgar Julius Jung bei der Herrschaft der Minderwertigen. Das ist also ein Vertreter der konservativen Revolution. Das
1920er, ne?
Da ja, 1920er Jahre.
Ich habe gedacht, Beatrix von Storch hätte das erfunden. Hat sie gar nicht.
Nein. Also das ist es ja. Die AfD erfindet selber nichts. Die klaut nur. Also die klaut bei sich selber und sie klaut auch aus der Geschichte. Eigene Ideen sind da nicht da.
Ja, das also als Methode, ständiges Klauen und Wiederholen, und dadurch sei eben bei diesen Gender-Themen die Brandmauer schon längst gefallen, sagt sie. Also auch diese fixe, rassistische, sexualisierte Idee, Ausländer kämen so als vergewaltigende Horden nach Deutschland, das sei teilweise mittlerweile im konservativen Lager angekommen. Also wenn zum Beispiel wie letzte Woche der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Bundestag von angeblichen, Zitat, täglich stattfindenden Gruppenvergewaltigungen aus dem Milieu der Asylbewerber spricht. Darin sieht dann Daniela Rüther zum einen eine Übernahme von Themen durch Merz, aber zum anderen, auch das hören wir uns mal kurz an.
Zum anderen sehe ich da auch eine Taktik, die 1:1 von der AfD übernommen wird, nämlich wir kümmern uns gar nicht um die Fakten, sondern stellen irgendwas in den Raum.
Denn zur Erinnerung, die NRW-Polizeigewerkschaft GdP, die sagt, wer so argumentiere, der handele, wieder ein Zitat, ohne jegliche statistische Grundlage oder polizeiliche Sachkenntnis.
Das ist aber am Ende doch jetzt irgendwie eine richtig verfahrene Situation.
Ja.
Wie geht's nun weiter? Habt ihr auch darüber diskutiert?
Ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Genauigkeit. Daniela Rüther zum Beispiel, die sagt, wir sollten nicht immer nur über diese Tabubrüche reden, sondern auch mehr darüber berichten, wo und wie die AfD ja in Parlamenten auch immer wieder richtig gut abgeschmettert wird. Und Jakob Springfeld, der wirbt ja im Grunde für mehr Ehrlichkeit, also Schluss mit diesem Verantwortungs-Ping-Pong zwischen Ost und West. Und dann hat er noch was gesagt, das fand ich spannend, auch das habe ich mitgebracht.
Ich glaube, es ist einfach zu kurz gegriffen, einfach nur sich moralisch auf die höhere Stufe zu stellen und mit der einzigen Botschaft auf die Straße zu gehen, zu sagen, wer AfD wählt, steht moralisch auf der falschen Seite, und das ist unsere Hauptargumentation eigentlich. Also ich finde natürlich, dass wer AfD wählt, moralisch auf der falschen Seite steht, aber mindestens genauso wichtig wäre es, glaube ich, gerade in diesen Zeiten auch wieder vermehrter über soziale Ungleichheit, Ost-West-Ungleichheiten, Klimaschutz und all diese Themen zu sprechen, die, glaube ich, oft der größere Grund dafür sind, weswegen sich Menschen in Ostdeutschland abgehängt fühlen, als diese in Teilen rassistische Migrationsdebatte, die wir in den vergangenen Monaten erleben.
Also auch über andere Themen sprechen, die im Wahlkampf wichtig sind. Tun wir das, Christian?
Ja, das tun wir. Nächste Woche zum Beispiel am Donnerstag hier in der Lesart, da kommen wir als Literaturteam zusammen und da wählen wir Bücher. Und zwar über Themen, von denen wir finden, die gehören wirklich in den Wahlkampf.
Das machen wir im Programm. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Christian. Erzähl doch mal eigentlich, wie das so ist in Essen. Das ist ja jetzt auch wirklich schon eine Institution geworden.
Richtig
in der
lange.
Politischen Lesart. Ne? Richtig lange. Wie viel? Sechs Jahre, ne?
Nein, 16 Jahre. Wir sind wirklich schon 16. so lange dabei. Und das ist ganz großartig, weil das ist da im Theater. Es ist ein sehr, sehr schöner Raum. Wir machen das so im Theatercafé. Also nicht so schön bestuhlt, sondern die Leute können da sitzen, ihr Weinchen trinken oder auch ein Wasser an den Tischen. Sehr atmosphärisch, sehr schön. Ganz toll ist eben wirklich auch mal die Fragerunde danach, wenn das Publikum dann noch Fragen stellt, auf die ich teilweise gar nicht gekommen wäre. Oder eben sowas wie das, was ich vorhin sagte. Dann sagt dann eine Dame nochmal, ich finde das so toll. Und man hat ihm richtig angesehen, wie ihn das gerührt hat.
Wie kam es eigentlich da damals zu Essen? Jetzt ist es so eine Institution geworden. Also ich höre da immer rein am Samstag, wenn ich zu Hause bin und freue mich, dass wir da so präsent sind an diesem Ort. Warum gerade Essen?
Warum gerade Essen? Das haben wir quasi erfunden gemeinsam mit einem Urgestein der deutschen Politikwissenschaft, nämlich mit Klaus Leggewi. Der war ja früher am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und der hat gesagt, Mensch, lass uns doch mal über Sachbücher reden. Und ja, so ist das entstanden. Er ist da schon lange nicht mehr dabei, leider. Aber
ich wollte gerade sagen, kommt da ab und zu nochmal der alte Gentleman? Schreiben tut er immer noch, ich lese immer noch.
Er schreibt noch, er ist ja auch bei uns manchmal im Interview. Bei der Veranstaltung tatsächlich ist er schon lange nicht mehr mit dabei, aber ich habe ihn neulich in Essen getroffen, weil wir machen diese Veranstaltung auch zusammen mit einer Buchhandlung, die Buchhandlung Proust, eine wirklich ganz großartige Buchhandlung. Und die haben jetzt neulich verkauft, da gibt es neue Nachfolger nach 20 Jahren und das ist so eine Institution, dass die die Lichtburg in Essen gefüllt haben. Das ist ein Saal mit 1200 Leuten, Standing Ovations für Buchhändler. Das war großartig. Da habe ich auch Klaus Leggewi wieder getroffen.
Morgen in der Lesart. Aber erstmal diese Diskussion über die bröckelnde Pannmeier mit Daniela Rüther und mit Jakob Springfeld und mit Christian Rapansel. Danke dir.
Gerne.